Weil das ist ganz lustig. Die Psychologie kennt zwei Arten von Motivation. Intrinsisch und extrinsisch. Intrinsisch bedeutet, du tust etwas, weil es dir Spaß macht, das zu tun, was du tust. Und extrinsisch ist, du tust etwas, weil du dafür viel Geld bekommst, oder du tust etwas, weil du dafür ein Lob bekommst, oder Anerkennung, irgendwelche externe. Extrinsisch extern, intrinsisch intern. Und das kann man so feststellen, dass wenn jemand intrinsisch motiviert ist, ist er viel mehr, ist er eben mit dem Herz bei der Sache, und extrinsisch, da gibt es wirklich sehr viele Beispiele. Ich nehme ein einziges. Wenn du Geschäftsinhaber bist, dann bist du intrinsisch motiviert, weil das ist dein Geschäft und du willst dein Und wenn du angestellter Geschäftsführer bist, dann bist du extrinsisch motiviert. Das ist jetzt sehr schematisch dargestellt. Es kann natürlich auch sein, dass einer einfach sich überlegt, wo mache ich am meisten Kohle, und dann eröffnet er so ein Geschäft. Und es kann auch ein Manager sein, der sagt, ich will unbedingt diese Arbeit machen, weil es mich befriedigt.
Es geht ja ums Prinzip, dass ich das verstehe.
Ja. Aber wie soll ich sagen, wir arbeiten ja auch in diese Richtung, dass wir immer wieder, jetzt ich dir immer wieder sage, wie schön diese Zustände sind des ruhigen Geistes. Dass du da eben so diese, der Geifer soll dir schon in den Mundwinkeln runterlaufen.
Ja, genau, das meine ich dann.
Dass du so richtig geil darauf wirst. Aber das kann ich halt nur bedingt. Kann ich nur bedingt. Weil die Erfahrung musst dann du machen.
Ja.
Und du kannst dir das gar nicht vorstellen, du hast es noch nie erlebt.
Aber den verglaube ich dann kein. Der lehrt es mir
dann. Ja, aber das ist nicht genug. Glauben ist nicht genug.
Als Motivation, dass ich mich anstrenge, das zu tun, das zu erreichen.
Das ist mal zu Beginn, kannst du mit Glauben arbeiten, aber bleib nicht beim Glauben kleben.
Nein, ich muss mich ja deswegen, das benutze ich ja nur als Einstiegsdroge, wenn du so willst. Damit
ja.
Ich wirklich da richtig weiter reinmache, damit ich weitermache auf jeden Fall. Und dann mache ich eigene Erfahrungen.
Ja, aber dann mach einfach. Und du kannst verschiedene Übungen machen. Ich habe zum Beispiel ganz am Anfang, als ich angefangen habe, mit der buddhistischen Meditation habe ich, bin ich gerade mit meiner Partnerin zusammengezogen, und da sie arbeitet und ich arbeite, haben wir natürlich gesagt, dann machen wir die Hausarbeit gemeinsam. Ja. Und ich habe gesagt, ich will das Klo putzen, weil das ist das absolut ekligste, was ich überhaupt nicht will. Und ich habe immer das Klo geputzt. Zuerst natürlich mit diesem Gummihandschuh, die hochgehen bis zur Achsel. Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt ist fertig, jetzt gehst du da in das Klo rein mit den Fingern. Und dann habe ich gemerkt, man kann ja die Finger dann waschen, die Hände waschen nach dem Reinigen. Und irgendwann habe ich gemerkt, das bin ja gar nicht ich, diese Hand, die da im Klo reinigt. Die Rückstände im Klo von Scheiße und von Urin kommen nie mit dem Ich in Kontakt. Und dann irgendwann hat es mir richtig Spaß gemacht, weil das ist doch schön, etwas Dreckiges sauber zu machen. Und das habe ich so dann übertragen und gesagt, da drin ist so viel Dreck und das mache ich jetzt sauber. Eins ums andere, und der Start ist halt dieses in die Ruhe kommen.
Ja.
Und du kannst irgendetwas machen. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Trick mit dem Kloputzen bei dir funktioniert.
Ich muss ihn jetzt nicht ausprobieren.
Aber vielleicht suchst du irgendetwas, wo du eine Abneigung dagegen hast, und dann sagst du, doch, das mache ich jetzt. Das ist nicht schlimm. Und dann machst du es und beobachtest, was da geschieht in deinem Herz. Und dann widersprichst du jedem Grund, der kommt, ich kann nicht. Klar kann ich.
Das meine ich
dann. Ja, aber ich kann nicht, weil. Ja, das ist kein Grund, das ist keine Begründung.
Das meine ich, das ist, da muss ich hin.
Ja.
Das ist für mich genau wie mit dem Rauchen.
Ja, zum Beispiel nimmst du halt das Rauchen als Leitlinie. Aber wie ich dir vorher gesagt habe, du kannst auf keinen Fall auf dem Meditationspfad herumgehen, aber auf jeden Fall kannst du mit einem Plastikkehrichtsack kannst du da über den Berg hin und her gehen und Dreck einsammeln. Das musst du sehen, dass das genau das Gleiche ist, ob du auf dem Meditationspfad bist oder auf deinem Fahrrad an den Strand fährst in Samui.
Ja, ja, klar.
Ist Bewegung des Körpers.
Das sehe ich, das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt, dass ich mir sage, also was ist dir jetzt wirklich wichtig? Willst du mit dem Fahrrad fahren oder willst du meditieren?
Ja, das darfst du so nicht fragen, weil dann kommt der Gedanke, jetzt ist Fahrradfahren sehr viel wichtiger.
Ja, aber dann, nee.
Wenn du Fragen stellst.
Nee, wenn ich diese Antwort bekomme, dann sage ich mir, was ist denn mit dir los? Wieso willst du das denn auf einmal?
Also bitte.
Das wäre völlig, verstehst du? Ich muss gerade mit mir auch Hand geben.
Wie viel Mal habe ich deinen Chilesas widersprochen und du hast Partei ergriffen für die Chilesas. Du hast noch nicht einmal für mich Partei ergriffen, sondern immer für die Chilesas. Ich kann nicht, weil ich kann nicht, nee, das nicht, nee, ich höre mit dem Herzen, ich höre nicht mit den Ohren oder denke mit dem Herzen, nicht mit dem Gehirn. Wenn du alleine bist, dann musst du dir die Dinge erarbeiten und du darfst nicht fragen beispielsweise, warum kann ich nicht meditieren? Weil diese Frage ist so offen. Da können die Chinesen sagen, weil in Europa jetzt Winter ist oder im Moment ist es sehr heiß in Europa, weil der Trump Präsident ist von den USA, weil die Blätter an den Bäumen grün sind. Und da fällst du darauf hinein, du musst Fragen stellen, wo wirklich Fakten kommen müssen. Wie kommt ihr auf die Idee, dass ich keine Gehmeditation machen kann? Und dann kommt eine Antwort. Und diese Antwort musst du sofort hinterfragen. Du darfst keine einzige Antwort, keinen einzigen Gedanken akzeptieren. Sofort widersprechen.
Mhm, ja.
Dann sagen sie, der Rücken tut weh. Ja, wer sagt das, dass der Rücken weh tut? Sagt der Rücken, ich tue weh? Stell mal diese Frage. Hat der Rücken gesagt, er tut weh? Und dann siehst du plötzlich, kommen sie nicht mehr so schnell mit den Antworten. Weil die ersten Fragen, die du stellst, die hast du schon im vergangenen Leben gestellt. Da wissen sie genau, wie sie dich betrügen können. Und dann die Antwort kommt und dann zack, draufschlagen. Das stimmt doch nicht. Wer sagt das? Wer sagt, der Rücken tut weh? Der Rücken weiß ja gar nichts. Weiß der Rücken überhaupt, dass er ein Rücken ist? Und dann, was ist das für eine komische Frage? Du bringst sie dann wirklich in Bedrängnis. Und es ist möglich, es ist nicht der Weg, den wir schulen, aber es ist möglich, dass wenn du den Chilesas auf diese Art und Weise widersprichst, dass sie plötzlich nichts mehr sagen. Und dann hast du die Gelegenheit, in Supachara Samadhi zu kommen. Ist auch möglich, dass du die Schmerzen so lange aushältst, bis du in Samadhi reinkommst.
Es ist aber auch möglich, dass ich mich peu à peu an das Ganze so weit gewöhne. Das ist das, was ich machen werde. Ich habe schon gemacht, dass ich mich zu. Also wenn du immer ein bisschen mehr machst, dann gewöhnst du dich daran.
Ja, natürlich, klar.
Oder nur noch so viel, dass es kein Problem mehr ist.
Ja, aufpassen. Schmerzen ist eine Illusion. Und wenn die Chilesas nicht wollen, dass du meditierst, dann bringen sie die Schmerzen. Es kann sein, dass du dich niedersetzt und nach einer Minute hast du Schmerzen, dann musst du ganz sofort wieder aufstehen. Und kaum bist du aufgestanden, sind die Schmerzen ja weg. Und das muss man merken. Und dann irgendwann sagt man, jetzt bin ich aufgestanden, die Schmerzen sind weg, dann kann ich gleich wieder hinsetzen. Sitzt du wieder hin. Mhm. Und dann kommen sie nach 5 Minuten oder nach 10 Minuten, aber sie kommen immer wieder. Mhm. Und das ist so etwas Langweiliges für die Chilesas. Mhm. Stell dir mal vor, du hast 2 kleine Kinder. Mhm. Und du setzt die vor den Fernseher, aber du schaltest den Fernseher nicht ein. Mhm. Und sie müssen still sitzen.
Mhm. Nee,
das ist schlecht. Ja, das geht nicht. Da muss man sie langsam daran gewöhnen. Und Chitta Bhavana ist ja das, was wir tun.
Chitta
Bhavana. Und Bhavana hat verschiedene Komponenten. Man kann sagen, es ist die Entfaltung, Entwicklung, aber es ist auch die Disziplinierung. Ich spreche auch manchmal von Dressieren. Wie wir ein Tier dressieren, müssen wir unseren Geist dressieren. Wie du dem Hund sagst, sitz, ja, sagst du dem Geist, sitz, Platz. Und beim Hund sehen wir, es funktioniert. Dann funktioniert es auch bei uns, weil das Chip ist das Gleiche. Also mein Vater hatte einen Freund und dieser Freund hat, die Familie hat zuerst einen Boxer gehabt, nicht dressiert, Katastrophe. Und dann ist der gestorben und ein Jahr später hatten sie einen Schäferhund. Das war so lässig, so lustig. Und er hat den Schäferhund so dressiert, er hat ihm einen, weiß ich was, Rindsfiletsteak hingeworfen und gesagt, wir hatten damals noch keinen Aldi in der Schweiz, aber er hat so ein Name gesagt wie Aldi. Das ist vom Aldi. Und der Hund hat dieses Fleischstück nicht angeschaut. Und dann hat er gesagt, nee, das ist vom Metzger Schmidt. Und zack, hat der Hund das gefressen.
Aber gut erzogen.
Ne? Sehr gut dressiert, ja. Und so müssen wir auch unseren Geist dressieren.
Ja. Ja, das meine ich, das dauert nicht.
Und das geht. Also am meisten schau einfach, was geschieht, was sind da für Gedanken. Und dann widersprich so oft wie möglich diesen Gedanken. Ich habe jetzt Hunger. Nein, jetzt wird nicht gegessen. Ich sage, wann gegessen wird und nicht ihr. Aber das ist schwierig, weil du bestehst im Moment aus einem. Du siehst noch nicht, dass du aus vielen verschiedenen Teilen bestehst. Deshalb fällst du immer auf deine Gedanken hinein, weil ich bin es, der denkt. Dann kann ich ja gar nicht falsch denken. Ja, weißt du, in solchen Dingen, du hast vorher von was hast du gesagt, du hast die Erfahrung von was?
Meinst du mit dem Rauch?
Nee. Von etwas anderem hast du die Erfahrung. Egal. Vielleicht hilft es dir, wenn du das mal schematisch siehst. Das ist eine Ebene. Wenn du dann die Bücher liest von Lhunta Mahabua, er spricht in der deutschen Übersetzung von konventioneller Realität. Und das muss man verstehen, diesen Begriff. Das ist das, was ich konsequent als Illusion sage. Konvention heißt eine Übereinkunft über die Realität. Also wir Menschen, wir kommen überein, dass das, was wir am Himmel beobachten am Morgen, dass das ein Sonnenaufgang ist. Das ist die konventionelle Realität. Aber auf Stufe Dhamma gibt es keinen Sonnenaufgang. Und wenn du jetzt irgendeine Erfahrung machst, dann musst du sehr genau prüfen, habe ich jetzt die Erfahrung in der Illusion gemacht oder habe ich die Erfahrung auf Ebene des Dhammas gemacht. Weil so konkret, wie du deine Erfahrungen erklärst, sind die alle in der Illusion.
Nee,
nicht mit dem Rauchen. Es war ein anderes Thema. Spielt ja keine Rolle. Versuch immer runterzugehen auf die Ebene des Dhammas, musst du halt 100.000 Mal sagen, das ist die Illusion, ist alles Illusion.
Und dieses Buch, das da schickst du mir als Link zu, das wurde mich natürlich
als Link, ja. Also ich schicke dir nicht das Buch zu, sondern den Link, und dann hast du da sehr viele Bücher.
Das Buch ist von
Lung Ta, ehrwürdiger Großvater, Maha, großer Mönch, Bua ist sein Spitzname.
Also der Buch, okay. Ja, ich weiß, dass das ein wichtiges Buch ist.
Ja, ich schicke dir keine Links zu unwichtigen Büchern.
Ja, ich weiß auch nicht, ob sie für Bücher lesen will. Ich will halt nur, sagen wir mal, mit der Illusion, das würde mich schon sehr interessieren, dieses Thema.
Ja, dann schau in dein Herz, da ist das Thema drin. Auch diese Bücher, wirklich, weil die Gefahr ist, wenn wir nur Bücher lesen und nicht praktizieren, dann verstehen wir das, was wir fähig sind zu verstehen. Und wir verstehen das, was wir verstehen wollen.
Ich will ja beides machen.
Deshalb sage ich, lesen und umsetzen.
Ja, ja, klar.
Und dann aufpassen, dass nicht genau das geschieht, was er beschreibt. Wobei in den Büchern wird er nie so wirklich konkret, dass er so etwas hingeschrieben hat, wo du 100% darauf hineinfällst. Aber das geschieht oft, dass haben wir bei der Kugel da von Dhammakaya-Meditation gesagt. Plötzlich erlebst du etwas und dann kommst du hierher und ich habe die Kugel erlebt, aber du bist nicht sicher, hast du die Kugel der Illusion erlebt oder die Kugel des Nimittas, ein echtes Nimitta oder ein gefaktes Nimitta. Deshalb ist immer ratsam, einfach zu tun und schauen und widersprechen und sagen, das kann doch nicht sein. Ich muss Beweise haben. So wie ich dir erklärt habe mit Lung Pu Sau, der etwas unter die Decke gehängt hat. Der hat seine blauen und schwarzen Flecken am Hintern, denen hat er nicht vertraut. Und das braucht halt seine Zeit. Das braucht seine Zeit. Und sich selber zu hinterfragen, ist so etwas Schwieriges. So schwierig, weil wir sind so von uns überzeugt. Ja. Und gerade wir im Westen, wir werden ja zu Individuen hochgezüchtet. Ja, und dann mach so viel wie möglich.
Ja, dann ist also vor, nicht da, mir zu engagieren, wirklich mehr. Keine Frage.
Und wenn du wieder herkommen willst, dann kommst du her. Okay. Einfach bitte 14 Tage vorher, damit ich mich da einrichten kann. Weil jetzt, was haben wir? Jetzt haben wir den 23. Machten ist Eintritt in die Regenzeit. Also meinen Rückzug mache ich dann während der Regenzeit. Ich weiß noch nicht genau, wie wir es organisieren da während der Regenzeit. Weil Stand heute wären wir dann nur zwei Mönche hier. Und wenn sich dann einer noch zurückzieht,
erstaunlich, dass man so wenig hier sieht. Oh, kann ich erinnern.
Das ändert ständig. Ich habe das Gefühl, dass dieser Berg eine sehr offenbarende Funktion hat. Ich kann das nicht weiter ausdeutschen. Ich habe einfach gemerkt bei mir selber, hier oben kann ich mich schlecht selber betrügen. Und ich habe es bei anderen Mönchen gesehen, bei manchen nach zwei Wochen haben sie, so wie wir sagen, das wahre Gesicht gezeigt. Und bis jetzt, ja, die 7 Monate, sind noch 2 da, die vor 7 Monaten begonnen haben. Und zwischendrin sind immer wieder Mönche gekommen und wieder gegangen. Und 2 haben sogar gegen eine der 4 Hauptregeln verstoßen. Die mussten die Robe dann ablegen. Also ich finde es hervorragend hier, aber es ist natürlich, ja, mit den dauernden Wechseln, es gibt immer Unruhe. Es gibt immer Unruhe. Und der eine, den haben wir abgegeben, das ist ein sehr, sehr fleißiger Mönch, in allen Bereichen fleißig, den haben wir abgegeben, damit ein anderes Kloster 4 Mönche hat während der Regenzeit, dann kann man die Katina machen. Und wir hatten ja den Mönch, der sich dann noch entroben wird vor der Regenzeit, und sein Freund. Wir hatten hier 5 Mönche, einen haben wir abgegeben und die 2 haben entschieden, wir entroben. Und jetzt habe ich dem Ajahn Pha gesagt, er soll diesen Mönch zurückholen. Dann sind wir 3 und dann vielleicht finden wir noch irgendeinen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, du lieber wir 2. Und dann weiß man, wir 2 sind komische, aber wir haben uns aneinander gewohnt. Und ergänzen uns in gewisser Art und Weise. Ich lasse ihn in Ruhe, er lasst mich in Ruhe. Das funktioniert tipptopp. Und der dritte, der kann zurückkommen, mit dem haben wir auch kein Problem. Und dann ein vierter. Wenn das einer ist, der querschießt, der macht dann alles kaputt. Also der eine war schon 2-mal da, der wird auch wieder kommen. Aber ich hoffe, er wird nach der Regenzeit kommen. Der hat das ganze Kloster auf den Kopf gestellt. Ich will dies, ich will das, nein, ich will nicht hier, ich will da. Und diskutiert, und ich sage ihm immer, du diskutierst über Theorie. Und das ist, die Theorie interessiert mich sowas von nix. Weil Theorie, das kann man so oder anders. Und der kommt einfach nicht aus seiner Theorie heraus. Der ist so nervös. Ich habe den mal gesehen, hat er gesagt, so, ich gehe meditieren. Dann ist er losgezogen, da auf der linken Seite von hier aus gesehen. Und ich bin hochgegangen und habe ihn gesehen. Dann ist er auf einem Stein gesessen und hat so mit dem Fuß gewippt. Und als er mich gesehen hat, hey, hallo, habe ich gedacht, okay, wenn du so meditierst, dann ist ja logisch, hast du keinen Erfolg. Und dann 2-mal ist er angekommen und gesagt, das ist ein hervorragendes Kloster hier. Und beide Mal hat er am Ende seiner Zeit hier gesagt, er hätte jetzt ein Kloster gefunden, welches hervorragend wäre. Und dann, der wird schon nochmal kommen, das weiß ich. Aber ich habe Ajahn Pha gesagt, soll dann nach der Regenzeit kommen. Weil wir wollen wirklich während der Regenzeit uns auf das Kernbusiness eines Mönches konzentrieren. Ich habe es da einfacher als er, weil er ist schon einfach als Abt, da bist du für alles zuständig und musst hier schauen und da schauen. Und sie sind ja, ich hätte denen schon lange gesagt, sie sollen nach Hause gehen. Weil dann wollen sie hier etwas bauen und da etwas bauen, dann beginnen sie zu bauen, aber dann kommt die Reis, jetzt müssen wir Reis säen gehen. Dann ist der Bau zu 20% angefangen und dann gehen sie weg. Und dann kommen die Nächsten und bauen nicht das fertig, sondern sie sagen, wir möchten jetzt da noch irgendetwas.
Und das ist noch der Neffe, der mich da morgen fährt, der will auch nochmal ins Kloster, sagt das. Oder das ist auch unklar.
Ist unklar.
Ja, was alles passiert hier dann.
Weißt du, da musst du natürlich schon, also wenn ich so zurückdenke, dann bin ich froh, bin ich naiv, wie nur sonst etwas, in meine erste Mönchszeit rein. weil ich bin in die Mönchszeit rein und habe gedacht, ja, ich bleibe einfach so lange, wie ich Lust habe, und dann gehe ich wieder. Und ich habe am 1. Juli ordiniert und die Beginnregenzeit war irgendwie nach dem 20. Juli, also ich hatte 3 Wochen Angewöhnungszeit. Und dann ist einer der Mönche zu mir gekommen und hat gesagt, jetzt musst du diesen Text auswendig lernen. Und ich habe ihn als Übersetzung gefunden in einem Buch. Und da steht, dass man gelobt zu Beginn der Regenzeit, die nächsten 3 Monate bin ich hier in diesem Kloster. Da habe ich gesagt, ja, aber wenn ich jetzt da im August die Schnauze voll habe, sagt er, nee, das ist ein Gelöbnis, das wird nicht gebrochen. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, das ist die Chance. Dann muss ich hier bleiben. Ich kann nicht weg. Dann habe ich dieses Gelöbnis gemacht und dann ist ein Mönch gekommen vom Nachbarort, der kann sehr gut Englisch. Der hat gesagt, wann gehst du? Habe ich gesagt, am Tag X ist Ende Regenzeit und am nächsten Tag gehe ich. Da sagt er, das kannst du nicht. Warum nicht? Sagte er, weil die Regenzeit wird abgeschlossen mit der Katina-Feier. Ich mag jetzt da nicht das Detail erklären. Das ist so, mal geht's schneller, mal geht's weniger schnell. Du kannst sagen, zwischen 0 und 4 Wochen nach Ende der Regenzeit ist die Katina-Feier. Und dann habe ich die noch gemacht und dann bin ich da nach Ubon Ratchathani für 2 Wochen und dann noch 2 Wochen in der Schweiz. Aber das Beste war hier ohne Netz und doppeltem Boden. Und dann kannst du, du hast jetzt Probleme mit deinen Beinen, ich kann nicht sitzen, ich kann nicht hocken, ich kann nicht knien. Du hast natürlich jetzt in Kuti ein wunderbares Klo, du kannst da sitzen. Aber jetzt stell dir mal vor, dort gab es kein Klo, wo man sitzen kann, sondern so ein Plumpsklo.
Ich sitze mit dem Haus nie auf die Dinge, aber sehr.
Ja, da kannst du dich auch nicht hinsetzen. Da musst du dich hinhocken. Das ist ja ein Hockklo. Da kommst du damit klar. Ich nicht. Jetzt schon, aber früher, ich hatte wirklich unheimlich Knieweh. Linkes Knie hat mir unheimlich weh getan. Aber dann hast du kein Klo zum Sitzen und aufs Klo musst du. Du hast keine andere Wahl. Ich habe einmal versucht, dann stehend, das geht nicht, und dann musste ich in den sauren Apfel beißen. Oder ich hatte eine Spinnenphobie. Und dann war ich im Wat Pananachat, bevor ich Mönch wurde, war ich da, und die haben ein Klo, wo man sitzen kann. Und ich gehe da rein, ziemlich in Eile, und dann ist so, es gibt hier in Thailand eine Art wie Zimmermannsspinne mit unendlich langen Beinen. Genauso eine war da drin, im einzigen Klo, wo man hocken kann. Und ich habe gesagt, ja, dann jetzt musst du durch, also jetzt hast du die Wahl, entweder werden deine weißen Hosen ganz braun oder du lässt dich von der Spinne fressen oder du gehst das Risiko ein. Und dann habe ich zur Spinne gesagt, du heißt von jetzt an Heinz, und wir sind jetzt Freunde, ich tue dir nichts und du musst mir auch nichts tun. Da ich dir nichts tun werde, musst du dich nicht verteidigen und angreifen, weiß ich, Spinnen greifen nicht an. Und der war die ganze Zeit, während diesen Wochen, wo ich da war, war der mein Freund, der hat mich nie angegriffen. Und seitdem hatte ich nie wieder Spinnenphobie. Und hier manchmal merke ich, wie in der Nacht eine über meinen Körper kriecht. Spielt mir keine Rolle, macht mir keine Angst. Ja, aber so, weißt du, wenn du, ich habe das ja dann erst später, die Bücher von Luang Thamahabua und von Luang Phuman. Luang Phuman hat ja seine Schüler gesagt, geht in den Wald, wo die Tiger sind. Entweder du schaffst es oder du wirst gefressen. In solche Situationen musst du rein. Und über den Mönch, wo ich gesagt habe, 4,5 Jahre war er nur auf dem Meditationspfad. Von dem wird erzählt, er hatte Mühe, in Samadhi reinzukommen. Und damals waren unterwegs im Grenzgebiet Thailand-Burma sehr viele Tiger. Und läuft so im Dunkeln mit seiner Kerzenlaterne, läuft er durch den Wald und sieht plötzlich ein Tiger, zwei Tiger, drei Tiger. Und er hat so Schiss bekommen, er hat Angst gehabt, dass er das Gefressenwerden miterlebt. Und deshalb hat sich das Chitta aus dem Körper zurückgezogen, damit es nicht miterleben muss, wie der Körper gefressen wird. Und das ist der Samadhi-Zustand, wenn das Chitta abhaut. Und als er dann am nächsten Morgen wieder das Chitta zurückkam in den Körper, hat er im, ich weiß nicht genau, der Abstand, 2 oder 5 Meter, um den Körper rum sind die Tiger im Kreis um ihn herumgelaufen, hat man gesehen, die Spuren, aber sie konnten nicht an ihn heran. Und das sind halt, ja, sitzt auf eine Felskante, Felsvorsprung, und wenn du einschläfst, dann stürzt du runter und du wirst nicht einschlafen und geh zu den Tigern und lass dich von denen unterrichten. Da gibt es einige Geschichten in der Biografie von Lumpu Man, wo man auch vermutet, dass die himmlischen Wesen, die noch an diese Erde gebunden sind, dass die manchmal auch ein wenig nachhelfen. Weil ein Mönch war alleine im Wald und faul. Und dann hat er plötzlich einen Tiger brüllen gehört. Und da geht man davon aus, dass das nicht ein Tiger war, sondern himmlische Wesen, die da einen Tiger imitiert haben. Der hat dann auch, weißt du, wenn du einen Tiger brüllen hörst, dann krempelst du die Ärmel hoch und spuckst in die Hände und machst die Arbeit, die getan werden muss. Ja. Und da gibt es sehr viele Tricks. Aber wichtig ist schon, dass du dir bewusst machst, was will ich.
Ja, das ist das Entscheidende. Da stehe ich jetzt erstmal. Das mache ich jetzt erstmal. Und lese dieses eine Buch.
Und dann schaue ich mal. Es sind zwei Bücher. Das erste ist Leben innerer Werte. Und wenn du das durch hast, dann gehst du von Herz zu Herz. Ich schreibe dir das in der Mail auf.
Ich habe jetzt nochmal eine ganz andere Frage, eine ganz praktische Frage. Wenn ich jetzt Bargeld spenden will, ne, durch das nur so ein kleines weißes Ding in mir rein, ne, oder kann ich das so?
Was für ein kleines weißes Ding? Ein
Umschlag oder was?
Ja. Okay. Du kannst auch, wie es die Thai machen, die tun es dann auf einen Teller, auf dem Teller tun sie irgendwelche Blütenblätter, grüne Blätter und noch ein wenig Blumendings. Das findest du unten in der Sala. Und da kannst du das Geld oben drauf legen oder in ein Kuvert. Okay. Okay. Dann gibst du das dem Abt.
Und du hast auch Bargeld an, oder? Oder ich weiß es nicht. Du sagtest ja mal irgendwie nicht. Ich habe das ja mal so gelesen, es geht ja jetzt, du sagst ja, wenn man hier was spenden will, dann muss man das geht ja auf dieses eine Konto in der Schweiz.
Ja, du kannst auch auf das Konto in Thailand.
Nee, ich mache das auf das Konto in der Schweiz.
Kannst du auch machen.
Und da muss man dabei schreiben, zu welchem Zweck. Da wollte ich dann fragen, ja, aber ja, du darfst ja nicht sagen, zu welchem Zweck. Oder kann ich das neutral lassen oder muss ich das unbedingt jetzt?
Also was ich für euch benötige, ist irgendeine Lösung, wie ich da mit einem schnellen Internet günstig fahren kann. Weil im Moment muss ich über das Handy und das ist sehr teuer.
Okay.
Und mir hat jemand gesagt, bei True, Ich habe da EIS. Bei True gäbe es jetzt eine, wie heißt das, dieses Wi-Fi Modem. Da steckst du eine True SIM-Karte rein und dann hast du Wi-Fi, egal wo du hingehst.
Also Modem schließt du dann also an den PC an?
Das wäre dann Wi-Fi. Jetzt muss ich da mit dem Handy über Bluetooth den Link machen. Und es ist langsam. Ich habe jemanden, einen Hamburger, der hilft mir jetzt. Ich kann ihm das, was ich aufnehme, kann ich ihm zusenden und er lädt es dann auf die Homepage hoch. Da die Audios.
Okay,
und Videos, das kann man vergessen im Moment.
Okay, dann weiß ich Bescheid, dann weiß ich Bescheid. Ich hatte auch sonst, wenn ich schon mal so, dann habe ich immer dabei geschrieben, zu welchem Zweck.
Ja.
Aber dann weiß ich Bescheid. Okay.
Du kannst so etwas oder du kannst auch schreiben, weiß ich was. Was irgendwann gemacht wird, ist sicher, dass die untere Sala einen Fahrbahnstrich außen bekommt.
Dafür gebe ich einen Watt.
Okay, na, wie du willst.
Ja, dafür gebe ich
einen Watt. Nee, ich habe einfach, irgendwann habe ich mal geschrieben, weil wir hier ziemlich viel investieren müssen, um das Kloster einigermaßen herzurichten, verzichte ich auf Spenden an mich. Oder respektive alles, was reinkommt, stecke ich dann, gebe ich dem Abt und sage, komm, lass uns da zwei Türen kaufen und komm, lass uns da drüben ein Klo einbauen und solche Dinge.
Gut. Okay, gut, dann weiß ich, ich das mache. Dann gebe ich dem Abt und beim Internet, okay, alles klar. Ja, gut, das dann weiß ich Bescheid. Das ist immer eine praktische Frage.
Also Internet, ich weiß nicht, wie ich das bewerkstelligen soll, weil ich habe technisch so keine Ahnung. Und ich habe gedacht, eigentlich ist das in Thailand kein Problem, weil ich im alten Kloster, da haben sie mir ein Glasfaserkabel gezogen, Wi-Fi, Modem und dann konnte ich da meine Filme hochladen, wunderbar. Und dann bin ich hierher gekommen und habe gesagt, wir müssen dazu. Die heißt TOT, die staatliche Telefongesellschaft. Dann sind wir hin, er keine Ahnung, ich keine Ahnung, der Fahrer keine Ahnung. TOT, wir brauchen dieses Glasfaserkabel. Ja, kein Problem. Wo seid ihr? Was? Und da fährst du eine halbe Stunde bis zum Hauptort. Und die sind zuständig für die ganze Provinz. Was? Puchampa? Wo ist das? Und dann haben wir gesagt, das ist Namoma, das Bezirkshauptort. Namoma kennen wir, ja. Puchampa kennen wir nicht. Dann haben sie nachgeschaut. Die haben alle Schulen sind mit Internet verbunden und sie machen immer von der Schule dann in die Haushalte. Mhm. Haben sie nachgeschaut und gesagt, ihr habt ja gar keine Schule im Dorf Puchampa. Nee, haben wir nicht. Und das wäre über 10 Kilometer, müssten sie da Kabel, haben sie gesagt, sorry, das machen wir nicht.
Das geht nicht. Irgendwie mit so einem Modem, ich meine, ich kenne mich da leider auch nicht mit aus, aber das müsste doch funktionieren.
Müsste schon, aber ich muss da mal mir Zeit nehmen, dem nachzugehen. Aber ich mag eben nicht so viel Zeit vertrödeln mit solchen Dingen.
Nein, nee, kann ich gut verstehen. Okay, auf jeden Fall, was ich machen muss. Das ist schon mal klar. Nochmal eine ganz andere Frage. Wie sieht das eigentlich aus, wenn man jetzt rein theoretisch, wenn man Mönch werden will, nur rein theoretisch. Und darf ein Mönch eigentlich Geld haben? Nein.
Nein.
Und was macht der denn mit seinem Geld? Nehmen wir mal jetzt das Beispiel, mal für 3 Monate Mönch werden. Hast du dann dein Geld irgendwie da?
Das ist so ein wenig eine Zwitterlösung, wenn du Mönch auf Zeit machst. Mhm. Auf alle Fälle nimmst du kein Geld dann hierher mit.
Ja, das ist klar. Also, ich lasse mir auch noch ganz schicken lassen. Oder sowas, solche Späße.
Ja gut, weißt du, wenn jetzt deine Freundin sagt, ich möchte ihm Kaffee spenden. Aber sie ist in Koh Samui, das ist halt bei mir der Fall. Sie ist in Koh Samui und du bist da, dann kann sie ja Geld auf dein Thai-Konto überweisen. Das geht direkt am Automat, kann sie das tun. Sehr einfach. Und dann kannst du mit dem Fahrer zum Automaten gehen und ihm sagen, hol da so viel Watt raus und jetzt gehst du Kaffee kaufen und jetzt übergibst du mir den Kaffee. Das geht so. Aber dass du das selber irgendwie mit Geld rumhantierst, das geht nicht. Das geht nicht.
Geht nicht, aber auf jeden Fall ist es so, als gut, nee, dann weiß ich doch Bescheid, okay. Also dann wird das Geld quasi dann eingefroren und Ende aus.
Ja, einfach kein Zugriff darauf.
Kein Zugriff. Klar, nee, klar, nee, das ist klar, dass ich da jetzt nicht meine Scheckkarte da, Kontokarte mitnehmen, dann mal zum ATM.
Ja, weißt du, es gibt auch das.
Ja, aber das nee, nee, nee,
es gibt auch das.
Ja, das wäre natürlich eine Verbesserung des Ganzen.
Es ist ein sehr schwieriges Thema. Mir ist die Brille kaputt gegangen. Meine alte Brille. Ist einfach auseinandergebrochen. Dann bin ich da mit einem anderen Fahrer, nicht mit ihm da, bin ich in die Hauptstadt und habe gesagt, flicken geht nicht. Zum nächsten flicken geht nicht. Also, bis in Thailand mal jemand sagt, flicken geht nicht, das braucht viel. Irgendwo findest du schon in einer Hinterhofwerkstatt jemand, der da, und ich habe niemand gefunden. Und dann ist das ja eine Notwendigkeit. Also ohne Brille bin ich blind. Nicht blind, aber ich sehe nicht. Also wenn ich jetzt die Brille abziehe, ich weiß, dass du, ich sehe, dass du ein Mann bist. Das erkenne ich.
Aber Handy kannst du doch lesen.
Ja, aber da muss ich das Handy nahe nehmen.
Ja, ja, das habe ich schon gesehen, dass du das auch ohne Brille.
Ich habe keine. Jetzt im Alter wurde ich weitsichtig. Ich bin von jung her kurzsichtig. Und ich habe keine Brille, die kurz- und weitsichtig ist. Also lesen muss ich immer Brille abziehen. Aber jetzt, also wenn da ein zweiter Mann sitzt, in auch weiß gekleidet, dann könnte ich nicht sagen, du bist der und er ist der andere.
Okay.
Das ist schon ziemlich, und da brauche ich eine Brille. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe so eine Notfallreserve, wo ich sage, da nehmen wir Geld für die Brille. Habe ich so eine Brille kaufen können. Und dann ist mir mein Handy mit dem Streichen hier, ist mir mein Handy aus der Brusttasche in den Farbtopf gefallen.
Das kenne ich. Bist du nicht der Erste.
Und dann sind wir hin, haben es reparieren lassen, wunderbar. Und zwei Wochen später hat es definitiv den Geist aufgegeben. Und dann hatte ich kein Handy, Punkt, fertig. Und dann hat irgendjemand gemerkt, ich rufe an und der nimmt das Telefon nicht ab und ich schreibe E-Mails und der antwortet nicht. Und dann bin ich da zu diesem Handy gekommen. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, dass wenn jetzt jemand dir sagt, wenn immer du etwas brauchst, lass es mich wissen.
Ah ja.
Dann gilt diese Einladung für 4 Monate. Aber ich habe immer noch Hemmungen, solche Einladungen anzunehmen, weil die sind unheimlich verlockend. Weißt du, wenn ich jetzt brauche ich nichts, ich brauche wirklich nichts. Ich habe ja alles. Und wenn du jetzt fragst, wenn du etwas brauchst, lass es mich wissen, dann plötzlich brauche ich unbedingt, ich brauche so viele Dinge.
Ja,
ist ja menschlich, dass wir so viele Dinge brauchen. Deshalb gehe ich auch nicht gerne mit, wenn zum Beispiel der Abt da die Baumaterialien einkaufen geht. Weil da findest du, in so einem Bauwarengeschäft findest du Dinge, die bringen dich auf die Idee, irgendetwas zu basteln, zu konstruieren. Da gehe ich gar nicht gerne mit. Wenn ich darf, bleibe ich im Auto sitzen. Dann soll ich da reingehen und die Dinge kaufen. Also, wenn ich beginne hier zu überlegen, wir haben keine Matten, dickere Matten, um zu meditieren, wir haben keine Meditationskissen, wir haben keine Uhr, die nach einer Stunde Ding macht, und wir haben dies nicht und jenes nicht, da könnte man so 50.000 Euro kann man hier in diesem Kloster sehr schnell,
ganz schnell
verbauen, ja. Mit alleine die Kuttis renovieren, solche Dinge, ist zwar alles als Einzelnes günstig, aber im Ganzen kostet es dann. Oder hier, da die Ventilatoren sind defekt, kann man nicht reparieren, haben wir versucht, Stromleitungen so ziehen, dass da wirklich 220 Volt fließen und nicht 205, weil, ja, siehst du hier, eigentlich diese Leuchte sollte stark leuchten, aber solche Dinge. Aber es geht ja.
Es geht.
Also wir brauchen wirklich nichts im Moment.
Nee, gut, dann weiß ich nur Bescheid, dann.
Wir nehmen das, was wir bekommen.
Ja, nee, ich weiß, aber es soll ja dann auch so sein, dass es passt. Sollte es.
Ja, ja. Das wäre gut, wobei das muss auch nicht unbedingt sein. Ich habe jetzt einfach, es sind viele, die möchten gerne etwas haben. Es sind wenige, die etwas dazu beitragen. Weil einfach, wenn ich so zurückdenke, ich hatte auch dieses, ist ja alles kostenlos und ein Mönch nimmt ja gar kein Geld an, also muss ich mich um Geld gar nicht kümmern. Und ja, im Internet bekommst du heute alles kostenlos. Aber dass halt das kostenlose Bereitstellen etwas kostet, das überlegt sich niemand. Und das siehst du, Bei wenn du YouTube schaust, die Filme, auch die hervorragenden Filme von Thanajan Martin, da schauen 100 und 2 drücken Danke. So groß ist unsere Dankbarkeit gegenüber dem Dhamma. Von 100 drücken 2 Danke. Das ist das, was ich so bestätigen kann. Der eine, da war ich noch in Namplik, der hat mich 2 Wochen lang auf Trab gehalten, hat geschrieben, ich will Mönch werden. Ich sagte, Mönch werden einfach so ins Blaue hinaus, komm mal her und dann schauen wir weiter. Wie soll ich da herkommen? Ja, das habe ich ja im Internet geschrieben. Ja, aber wie viel kostet dann der Flug von Bangkok nach Ubon Ratchathani? Ja, das kannst du selber recherchieren. Wie komme ich von Ubon Ratchathani zu dir ins Kloster? Ja, dann nimmst du halt da ein Taxi oder du nimmst den Bus oder organisier dich halt. Ja, kannst du mich abholen? Sag ich, ja, ich kann dich nicht abholen. Ich habe kein Auto und ich darf nicht Auto fahren.
War der aus Thailand?
Nee, ein Schweizer.
Ach, der hat überhaupt keine Ahnung.
Ein Schweizer, gar keine Ahnung.
Ja, das ist natürlich.
Und dann kannst du nicht jemanden aus dem Dorf schicken? Ja, das kann ich vielleicht organisieren. Wie viel kostet der? Und dann habe ich der sich immer zur Verfügung stellt, habe ich gefragt, wenn du mit deinem Privatauto, U-Bahn zurück, da hat er gesagt, so und so viel, dann habe ich das zurückgeschrieben, geht es nicht günstiger.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es viel war.
Und plötzlich kam nichts mehr. Weißt du nicht, ich habe es mir anders überlegt, entschuldige oder so. Nix. Keine Antwort, nichts. Das ist am meisten. Das ist wirklich am meisten. Da kommt die Anfrage vor 3 Monaten aus Mannheim, ich will Mönch werden. Wie mache ich das? Dann setze ich mich hin eine Stunde und schreibe, auf was das er alles schauen soll, und Links zu Klöstern, wo man Mönch werden kann, und schicke das ab. Keine Antwort. Ein anderer schreibt irgendeine Frage über wie wichtig das Freundschaft ist. Da gibt es eine Lehrrede, wo der Habene Buddha sagt, Freundschaft ist, der ehrwürdige einander sagt, gell, Erhabener, Freundschaft ist das halbe spirituelle Leben, und der Erhabene antwortet, nein, es ist das Ganze. Und da ist dann eine Frage daraus entstanden, und da habe ich lange, da habe ich sicher über 4 Tage lang an dieser Antwort geschrieben. Und zwar nicht Texte analysiert, sondern wirklich geschaut, was ich da für Erlebnisse habe zum Thema Freundschaft. Zurückgeschickt, kam nie wieder etwas. Also manchmal fühle ich mich so wie bei uns ist das die 111 in der Schweiz. Rufst du die 111 an, das ist die Auskunft. Was haben wir jetzt für Zeit? 8 Uhr, Tag aufgehängt. Sagen Sie mir die Nummer von weiß ich was, von der Feuerwehr, 118, Tag aufgehängt. Kein Hallo, kein Auf Wiedersehen, kein Danke, nichts. Das ist die Realität. Und dann andere, die sind sehr, sehr freundlich. Und dann weiß ich halt, im früheren Leben war ich unfreundlich und ich war freundlich. Ja, kann nur so sein. Aber da merkt man schon, in Deutschland und in der Schweiz, da fehlt eben diese Zusammenarbeit zwischen Mönchen und Laien.
Absolut.
Das fehlt. Ja, also hast du dir schon Gedanken gemacht, Mönch zu werden für ein paar Tage oder Wochen oder Monate?
Nö, einfach nur mal so. Einfach nur mal so.
Weißt du, einfach so? Das kannst du allen erzählen, aber nicht mir. Einfach so gibt's nicht.
Man muss einfach mal gucken, ne? Also mal sehen, wie das so.
Also du kannst, von mir aus gesehen, hier könntest du, aber zeitlich begrenzt.
Ja. Ja,
dass ich mir da einen Rucksack umbinde für den Rest meiner Tage, nein, das geht nicht.
Das müsste man,
also wenn du lang, für immer, oder wirklich lang, dann musst du ein anderes Kloster suchen. Oder dann damit leben, dass du teillernst, und Ajahn Fa,
ja,
ist dann immer bereit.
Das wollte ich sowieso sagen, also das ist jetzt, ich weiß das wirklich zu schätzen, dass du da jetzt jeden Tag hier mich da unterweist und mir weiterhilfst. Also jetzt, wenn ich mich wirklich entschließen würde, das zu machen, dann müsste man aber schauen, wie man das regelt.
Ist ganz einfach, dann findet es nicht mehr jeden Tag statt.
Ja, dann müsste man das, also ich würde das nicht erwarten, dass du jetzt hier dann da.
Nee, das mache ich auch nicht.
Nee,
was wir machen können, wenn du dann. Ja, das sowieso. Aber was wir machen können, ist eine gemeinsame Nampanna. Weißt du, dass wir wirklich hier eine Türe hinbekommen, da kommt ein Kühlschrank rein, da kommt der Wasserkocher rein. Und dann treffen wir uns 16:30 oder 17 Uhr oder weiß ich wann. Und dann wird schnell Kaffee getrunken. Aber irgendwann habe ich alles erzählt, dann musst du umsetzen. Dann müssen wir nicht stundenlang immer wieder das Gleiche sagen. Dann wird es auch für mich einfacher.
Ja, wenn ich mich mit diesem Schritt entschließen sollte, dann muss man das schauen. Das ist ganz wichtig.
Also an deiner Stelle würde ich sofort machen. Kann ich dir nur sagen, dass sofort. Die Freundin anrufen und sagen, ich komme Anfang, Mitte November, komme ich zurück, ich werde jetzt schnell melden.
Kann ich eigentlich auch ich weiß gar nicht welchen, also auch mit der Weißen, mit der Weiß dann eine längere Zeit bleiben?
Ja, ja.
Ich muss doch nicht Menschen. Ne?
Musst du nicht.
Das ist mir völlig egal. Ich wollte eigentlich, wenn will ich nur hier bleiben.
Nein, du. Ich habe ja nicht gesagt, du darfst nur so und so lange hierher kommen.
Nein, nee, ich glaube, man kann über alles reden.
Nein, aber das wäre kein gutes Karma. Wenn ich zum Vorherein sage, du darfst kommen, aber nach 7 Tagen musst du wieder gehen.
Ja, ja, ja.
Sondern du kannst kommen und rausgeschmissen wirst du, wenn du keine Fortschritte mehr machst oder wenn du gegen die Regeln verstößt.
Ja, klar.
Aber solange du Fortschritte machst, kann ich dich doch nicht rausschmeißen. Also weißt du, ich schaue halt immer, in einem nächsten Leben will ich in ein Kloster und der andere sagt, du darfst. Und das ist mir geschehen. Das ist mir geschehen. Ich war Mönch, ich habe gesagt, ich möchte in dieses Kloster kommen. Ja, du kannst 2 Wochen kommen. Ja, aber ich möchte länger. 2 Wochen. Und nach 2 Wochen hat er mich rausgeschmissen. Ein anderes Kloster hat mich gar nicht genommen.
Hier in Thailand.
Spielt keine Rolle wo. Und das ist, Kama Vipaka ist so, so fein. Weißt du, heute war Ordination. Und wir sind da nicht nur Staffage, sondern indem ich schweige, stimme ich dieser Ordination zu. Wenn jetzt da jemand kommt, habe ich einmal gehört, war einer sturzbetrunken, der wollte ordiniert werden. Ja, und also ich bin froh, war ich noch nie in so einer Situation, weil wenn ich den ablehne und sage den, da habt ihr meine Stimme nicht, ich bin nicht dafür, dass wir so einen, der sturzbetrunken, der hat ja überhaupt keine Achtung und Respekt vor den Mönchen, vor der Lehre, vor dem erhabenen Buddha. Also ich bin froh, schaut der Mönch, der mich und die anderen hier in dieser Region ordiniert, schaut er genau hin, dass er da nicht einfach... Weil wenn ich da sage, nicht, und ich bin einmal in der gleichen Situation, dann sitzt da ein Mönch, der sagt, nee, den nicht. Da gibt es eine Klostergruppe, ist eine ganze Gruppe, die haben die Alterslimite 50 und das geht auch nicht. Die tun sehr schlechtes Karma mit dieser Alterslimite.
Ja, und wir sind ja älter.
Es spielt ja keine Rolle, wie alt das du bist. Es sind 10 Fragen, die du beantworten musst. Und wenn das alles okay ist, diese 10 Fragen, kann man dich ordinieren. Fertig. Und da, deshalb bin ich so extrem zurückhaltend, da denn beide Mönche, die hier gestohlen haben, habe ich gesehen, dass sie gestohlen haben. Und was machst du dann, wenn du so etwas siehst? Eigentlich musst du es sagen, aber wir haben eben auch dann die Regel, dass wir nur Dinge sagen, wenn wir überprüft haben, bin ich überhaupt ein guter Mönch? Oder will ich da bei mir mich besser machen, indem ich mit dem Finger auf andere zeige? Und beim ersten, ich war unten und habe mein Klo gestrichen und er hat oben bei meinem Kutti so eine Bastmatte und ein Kissen gestohlen. Und ich habe gedacht, ich sehe nicht recht. Weil er hätte zu mir kommen können oder zum Abt und sagen können, ich brauche eine Bastmatte und ein Kissen und er hätte es bekommen. Keine Notwendigkeit zu stehlen. Und dann habe ich ihm gesagt, komm her. Kennst du die Mönchsregel? Ja, ja. Kennst du die vier Mönchsregeln, die zu Fall bringen? Ja, ja. Weißt du, dass du nicht stehlen darfst? Ja, ja. Ja, was hast du jetzt gerade gemacht? Und dann ist er davongelaufen und am nächsten Tag war er weg. Und dann haben wir am übernächsten Tag gehört, war er in einem anderen Kloster und wurde von zwei Mönchen auf frischer Tat ertappt, wie er gestohlen hat, und die haben ihm gleich die Robe ausgezogen. Da hatte ich Glück, weil da musste ich dann nicht aktiv werden. Und beim anderen Mönch, der hat im Kloster, wo wir heute waren, hat er eine Sichel gestohlen. Habe ich auch gesehen. Und dann wusste ich nicht, weil der war fix in unserer Mannschaft, nicht einer, der so schnell reinschneit. Da habe ich die ganze Nacht gesucht im Regelwerk, wie ich mich verhalten soll. Und am nächsten Tag habe ich dem Abt gesagt, ich kann nicht 100% sagen, er hat gestohlen. Aber es gibt keine andere Möglichkeit, es muss gestohlen sein. Weil wenn ich alle Regeln schaue, hätte es sein können, dass einer der Mönche aus dem Kloster gesagt hat, du gehst dahin. Und da liegt die Sichel und die darfst du nehmen.
Ja, das kann
gehört dann dir.
Ja.
Aber das ist eben nehmen ohne gegeben, ohne bekommen zu haben.
Ah, ja.
Weil
richtig.
Weder der eine noch der andere Mönch kann sicherstellen, dass diese Sichel nicht zwischenzeitlich von einem Laien gebraucht wurde. Ja. Das genügt. Das genügt, dass du mir die Cola gibst und ich schenke mir eine halbe Tasse ein und stelle die Cola hier hin. Und dann ruft mich jemand an und ich bin da am Telefon und schaue da raus und du schenkst schnell ein und stellst die Flasche wieder hier hin und ich höre auf zu telefonieren und nehme wieder aus der Flasche. Dann bin ich schon. Das sind so heikle Dinge.
Da musst du als Flyer
aufpassen. Ja, natürlich, natürlich. Da muss man voll aufmerksam sein.
Möchtest du noch?
Nee, danke. Nee, das war keine Anspielung.
Nee, ich weiß nicht.
Also ich bin froh, wenn ich dieses Cola nicht trinken muss.
Okay.
Ja, und dann haben wir abgewartet und abgewartet. Und ungefähr 4 Wochen später war der plötzlich weg. Und ich habe dann nicht weiter gefragt, aber ich habe so mitbekommen aus Gesprächen der anderen Mönche, da kam 2-3 Tage lang eine Frau vorbei und dann hat er entrobt und ist mit dieser Frau zusammengezogen.
Okay.
Ja, letztlich schon, aber jetzt musst du überlegen. So einen gravierenden Fehler zu machen, das ist ein gravierend schlechtes Karma.
Ja, ich meine, für ihn ist das.
Und dann nicht zu diesem schlechten Karma stehen. Der hat ja noch 4 Wochen lang hat er vorgegeben, ein Mönch zu sein, obwohl er es nicht mehr ist. Weil, wie soll ich sagen, das ist, wenn ich gegen so einen der 4 Regeln verstoße, ab dem Augenblick, wo ich verstoße, bin ich nicht mehr Mönch. Auch wenn ich das verheimliche, auch wenn mich niemand sieht. Ich bin nicht mehr Mönch. Auf Ebene des Dhammas. Das heißt, er hat 4 Wochen lang die Bevölkerung betrogen, indem er vorgegeben hat, ich bin Mönch, gebt mir Almosen, das ist gutes Karma für euch. Also der wird, ja, für diesen Scheiß, unüberlegten Scheiß, wird er ziemlich lange büßen müssen. Und manchmal ist es so diffizil, auch die ganzen Frauen, die ordinieren im Theravada, die überlegen sich nicht, was sie tun. Und hier in Thailand ist es untersagt, die thailändische Sangha lässt das nicht zu, und trotzdem gibt es Frauen, die hier in Thailand als Bhikkhuni leben. Und die stellen sich nicht die Frage, warum lässt die thailändische Sangha das nicht zu. Ich meine, wenn wir so viele Arahats hier gehabt haben und immer noch haben, ja, dann gehe ich doch zu einem Arahat hin und sage, ich will unbedingt Bikuni werden. Richtig voll ordinierte Nonne. Und der Arahat wird dir dann sagen, warum es nicht geht. Aber sie reklamieren, das sind alles Machos und sie wollen keine Emanzipation und so. Das ist nicht das der Grund. Also ein Arahat ist definitiv kein Macho mehr. Ja, und so gibt es sehr viele Stolperfallen. Und deshalb, wenn du lang ordinierst, dann musst du schauen, dass du einen sehr guten Lehrer hast, der dich auch schützt. Und wenn du kurz ordinierst, musst du schauen, dass du in einem Kloster bist, wo auf die Regeln Acht gegeben wird. Das ist so schnell irgendein Fehler gemacht. Und dann geht man hin bei der alle zwei Wochen Patimokkha-Rezitation, dann gelobst du, dass du rein bist, bist dann aber nicht rein. Puh! Weißt du, wir werden ja Mönche, um irgendwann mal dann, wenn nicht in diesem Leben, dann später, Nibbana zu erreichen, und dann sind wir Mönche und machen genau das Gegenteil. Und es gibt so viele, die im guten Glauben Mönch werden und auch im guten Glauben Mönch sind, aber die Regeln halt das Detail nicht verstehen. Und denken, ja, das kann man auch so auslegen. Es ist keine Auslegungssache. Also ich weiß nicht, ob du schon Kontakt hattest mit der thailändischen Justiz. Oder davon gehört hast. Ja. Also, bei uns ist es ja so, wenn du jetzt etwas stiehlst, dann kommst du in Deutschland vor den Richter, und vor dem Richter sagst du, Herr Richter, ich hatte so eine schwierige Jugend, ich wurde geschlagen und ich wurde gemobbt und dann sagt er, ja, okay. Und hier gehst du vor den Richter, wenn du zugibst, dass du das gemacht hast, was dir vorgeworfen wird, dann bekommst du die Hälfte, und wenn du es nicht zugibst, dann bekommst du das Volle. Und hier gehen sehr viele Ausländer dann im deutschen oder im schweizerischen Idee hin, ja, ich bin ja so ein Armer und eigentlich wollte ich nicht, ich musste und so. Und der Richter, gibst du es zu? Nein. Boom. Volle Ladung. Genau gleich wie Kammer. Wenn du stirbst, fragt auch niemand, hattest du eine schwierige Jugend oder nicht, sondern du hast das gemacht und das führt zu dem. Ohne Karma ist ja nicht ein Wesen, welches da nach sich walten lassen kann. Nee. Und deshalb ist wichtig, dass wir unser Denken, unser Sprechen und unser Tun im Griff haben. Weil einmal gedacht ist gedacht, das kannst du nicht zurücknehmen. So, hören wir an dieser Stelle, gehen wir duschen. Schnell Zeitkontrolle. 18:35. Ja, dann machen wir 19:30. Geht das? 55 Minuten für Duschen.
Ich kann noch schneller. Kein Problem für mich. Ich kann noch wesentlich schneller.
Dann machen wir 19:15.
19:15? Gut. Wie spät ist es jetzt?
Jetzt ist 18:36.